Yesterday nochmal kurz für alle Leute, die mich noch nicht so kennen. Ich heiße David Rominger, ich bin verheiratet mit dieser wunderschönen Frau Sarah. Die kann heute leider nicht da sein, trotzdem liebe Grüße von ihr. Dann sind wir in Singen, seit 5 Jahren haben wir das ICF, haben wir hier ein Bild. Genau, auch schön, haben ein altes Kino umgebaut und jetzt sind wir echt dankbar, was da passiert. Und seit einem Jahr sind wir in Villingen-Schwenningen, ein Startup, das ist crazy, was da passiert. Und genau, sind auch sehr, sehr dankbar, was Gott dort tut und sind jetzt gerade einmal im Monat an Celebrations dran und jetzt nach dem Sommer dann 2-wöchentlich und dann baut es da langsam auf und ist sehr schön, ist echt dankbar, gell? Ist so cool, ey. Ich bin so dankbar, auch hier Marisa und Matthias kennen zu dürfen. Das sind einfach Granaten, gell? Also ich meine, ihr könnt so dankbar sein, solche Pastoren hier zu haben. Ey. Ich lieb diese Leidenschaft, die Power. Und was ich schön finde, gerade auch vor allem bei Matthias, er ist nicht einer, der nur ein bisschen redet, sondern er denkt auch. Gell? Also es gibt ja viele Prediger, die gut reden können, aber theologisch ist da nicht so viel her. Aber bei ihm ist er einfach theologisch auch fundiert und das finde ich einfach Hammer. Und das ist schön, sowas brauchen wir. Gell? Das ist so gut, ey. Yes, ich möchte einsteigen, aber davor noch beten. Okay, kriege ich dann noch mal Countdown 0, das ist ja voll cool, hey, sonst, sonst ist meine ganze Zeit schon weg. Okay, Vater, ich danke dir einfach, dass du da bist. Ich danke dir, dass du uns liebst und ich danke dir, dass du einfach so gut bist. Und ich danke dir, dass du heute uns weiterbringen möchtest, was das Thema Gebet bedeutet. Und dass du uns heute eine größere Nähe noch zu dir bringen möchtest. Ich danke dir, dass du hier bist, Heiliger Geist. Ich lade dich ein, jetzt den Raum zu erfüllen und einfach mit deiner Gegenwart hier zu sein jetzt. Und dass ich kann nur reden, aber dass du wirkst, dass du sprichst. Herr, dass du unsere Herzen öffnest. Ich bete, dass alle Herzen jetzt wirklich geöffnet werden, Herr. Dass alle Ketten gesprengt werden in Jesu Namen. Und dass wir offen sind, wirklich ein Wort zu empfangen und bereit sind, Veränderungen in unser Leben zu bringen. Danke dir, Jesus. Amen. Amen. Hey, was ich so wichtig finde bei Predigten, dass es keine Information ist, sondern zu einer Transformation kommt. Ja? Dass wir nicht nur hören, oh, was sagt denn der jetzt heute? Ja, ich gehe heim mit neuen Informationen. Das bringt nichts, das ist tot. Sondern dass wir bereit sind, mit unserem Herz offen sind, eine Transformation zu erleben. Dass in unserem Herz wirklich eine Veränderung passiert. Ja? Wir Christen sind so überqualifiziert von dem, was wir wissen. Wir haben schon so viel gehört. Aber was die PS auf die Straße bringen, ist im Gegensatz zu dem, was wir gehört haben, ziemlich gering. Wir müssen zu einer Transformation kommen, dass wir nicht nur mehr hören, sondern mehr leben, oder? Yes, sind wir da dabei? Ey, und deshalb, ich habe echt mir viel Zeit genommen, auch zum Gott fragen, was heute das Thema sein soll. Und ich habe normal, wenn ich so Gastreden gehe, so ein paar Predigten, die ich immer halte, ich hatte so voll auf dem Herzen, ich habe gemerkt, dass ihr ready seid, so ein bisschen deeper zu gehen. Und deshalb machen wir heute ein bisschen eine deepere Message. Ist okay. Ja, so cool. Wer hat schon mal bei einer Tür, wo eigentlich drücken drauf stand, gezogen? Hat das schon mal jemand erlebt? Ich schon ziemlich oft. Ja, so steht groß, drücken und ich fange an, wie geht denn die auf? Kennt ihr diese christlichen Armbändchen, wo Push draufsteht? Push, pray until something happens. Im Englischen heißt es ja drücken, push. Und ich glaube, manchmal wenden wir im Gebet, wenden wir die falsche Methodik an. Wir haben nicht wirklich verstanden, um was es geht und versuchen zu ziehen. Aber dabei heißt eigentlich, wir müssten drücken. Dass unser Gebet manchmal recht uneffektiv ist, weil wir gar nicht wissen, wie beten wir überhaupt. Und heute geht es um das Thema, warum beten, mit dem Untertitel vielleicht noch, warum beten, wenn Gott sowieso alles weiß? Und warum beten, wenn Gott sowieso allmächtig ist? Das ist doch eine gute Frage, oder? Gottes Wille passiert, sagen wir so häufig, oder? Aber ich weiß nicht, warum müssen wir denn überhaupt beten? Es wurde eine kleine Geschichte aus einem französischen Bergdörfchen. Es war mal eine Reisetruppe, die sind ein französisches Bergdorf gegangen und da waren so richtig stolze Deutsche, ja, und die sind dann ausgestiegen und alles so angeguckt, ein bisschen, ja, schön, schön, und dann sitzt da so ein netter Opa am Eck und dann geht der eine hin, bonjour, und er sagt, oh, bonjour, und das ist alles, was ich auf Französisch kann, auf jeden Fall übersetzt hat er dann gesagt, sind bei euch im Dorf schon große Männer geboren, so große Künstler, große Männer geboren? Und hat der alte Mann gesagt, nee, Babys. Und ganz häufig sehen wir im Personen, so Männer Gottes, große Frauen Gottes, große Beter, denken wir häufig, wow, die sind bestimmt so geboren. Die sind als normale Menschen geboren. Man wird nicht als Beter geboren, man wird nicht als großer Mann Gottes geboren. Es ist immer ein Prozess, den wir gehen. Das ist immer ein Prozess, den wir gemacht sind. Jeder Künstler hat einen Prozess durchlebt. Klar, die haben vielleicht ein bisschen eine Fähigkeit. Aber hallo, wir haben den Heiligen Geist. So good. Wir können beten, wir können in die Gegenwart Gottes kommen. Ja. Wir werden nicht als Beter geboren, sondern wir können Beter werden. Nicht umsonst fragen die Jünger Jesus, Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns beten. Fragen die Jünger Jesus. Deshalb können wir beten lernen. Das heißt, wir können auch, keine Ahnung, auch nicht so richtig beten. Ziemlich krass. Er hat nicht und es ist nicht so irgendwie, wo sie fragen, hey, lern uns Stoffwechsel oder lern uns atmen oder sowas, das natürlich drin ist. Nee, sie haben gesagt, lehre uns beten, weil wir beten wirklich auch lernen können. Und Jesus bringt es ihnen bei und sie lernen zu beten. Das ist eigentlich der, weil es ums Vater unser auch geht. Ja, und ich glaube, Kirche muss eine Schule des Gebets werden. Kirche muss ein Ort werden, wo wir lernen zu beten. Kirche muss ein Ort sein, wo wir wirklich in die Gegenwart Gottes treten. Wo wir Fürbitte tun, wo etwas passiert. Wo nicht nur so ein bisschen, als beten wir halt nach, weil wir beten müssen. Weil wenn wir so beten, dann haben wir nicht verstanden, was Gebet ist. Dann pullen wir aber pushen nicht. Wir fragen uns manchmal, wo sind die Gebetserhörungen, Gott? Dann wäre es mal zu fragen, wie beten wir eigentlich? Haben wir mal gelernt zu beten? Wir lernen so viele Dinge. Wir lernen, wie man sich verhält. Man lernt dies und jenes. Aber wenn es darum geht, wenn man fragt, hey, und wie sieht dein Gebetsleben aus? Oh ja, ich lese schon manchmal morgens mein Andachtsbüchle und bete so vorm Tischgebet und abends, bevor ich ins Bett gehe. Und dein Gebetsleben, so wie sieht das aus? Ja, ich habe schon mal gebetet für meine Familie oder so. Hey, aber wo ist das Gebetsleben, wo wir wirklich Stunden auch mal im Gebet sein können? Das hört sich vielleicht für uns so an, boah, krass, Stunden im Gebet. Aber das ist eine ziemliche Realität, das ist möglich, das ist machbar. Aber vielleicht legen wir zu wenig Fokus auf Beten. Deshalb lernen wir das nicht. Und deshalb können wir das nicht. Deshalb sitzen wir nach 5 Minuten da und sagen, jetzt bin ich ausgebetet. Kennst du das? Jetzt bin ich ausgebetet. Ja? Ich habe letztes Frühjahr habe ich angefangen, wo mich dieses Thema extrem beschäftigt hat. Und ich habe dann dort Gott gesagt, Gott, ich möchte jeden Morgen 1 Stunde 60 Minuten nehmen zum Beten. Und das versuche ich so gut es geht durchzuziehen. Aber dann fängt es an, die ersten 5 Minuten bete ich so, bin voll Feuer und Flamme. Und irgendwann so, okay, ist jetzt ein bisschen komisch irgendwie. Dann muss man sich irgendwelche Dinge hinzuziehen, muss man jetzt vielleicht noch ein Buch lesen oder irgendwas. Wir lernen oft nicht, in der Gegenwart Gottes zu sein. Wir wissen oft gar nicht, wie wir eigentlich in der Gegenwart Gottes sind. Die einzige Zeit, wo wir haben, ist in der Kirche. Gehen wir in Worship und weil unsere Haltung falsch ist, erleben wir nur Gott dort. Wir gehen da in Worship und sagen, Gott, füll mich, Gott, füll mich, Gott, füll mich. Dabei verstehen wir gar nicht, dass es bei Worship um Gott geht und nicht um dich. Wir verstehen da nicht, dass im Worship das nicht heißt, Gott, füll mich, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir. Nein, es geht darum, dass es mehr von Gott geht. Dass es darum geht, dass wir unser Leben ganz Gott hingeben. Dass wir unser Leben niederlegen und Gott hingeben. Und dass unser ganzes Leben ihm gehört. Wenn wir in Worship gehen oder in die Kirche gehen mit der Erwartung, jetzt gibt mir Gott hoffentlich was, dann ist ein bisschen die falsche Erwartung. Sondern unser Lifestyle ist, wir geben Gott uns hin. Und da kommt die Kraft raus. Und mit dieser Konsumhaltung, natürlich nehmen wir es dann im Alltag nicht. Gottes Plan vom Menschen war, lesen wir ganz am Anfang in der Bibel, im Schöpfungsbericht, wo er den Menschen sagt, ja und jetzt, ihr sollt über die Erde herrschen, oder? Ganz abgekürzt hat er das sozusagen gesagt, in 1. Mose 1, Vers 26 bis 28, der Mensch soll über die Erde herrschen. Adam war sozusagen das Ebenbild Gottes, er soll den Willen Gottes hier repräsentieren. Ich möchte einfach ein paar Stellen bringen, um die nachher zu bündeln. Dann ein anderer Vers, Psalm 8, Vers 7. Du hast den Menschen, also Gott, du hast den Menschen über alles gesetzt, was du erschaffen hast und ihm Vollmacht über alles gegeben. Spannend, hä? Gott hat den Menschen über alles geschafft und Vollmacht über alles gegeben. Uns, wir, hä? Er hat uns hierher gesetzt, um zu herrschen. Er hat Vollmacht gegeben, Psalm 15, Vers 16. Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Die Erde hat er den Menschen gegeben. Wir Menschen haben eine Autorität bekommen. Die wurde uns zwar geraubt mit dem Sündenfall, aber Gott hat dem Menschen eine Autorität zugesprochen. Das zeigt Gott darin, indem er selbst Mensch wird, uns gleich wird, zeigt er damit, was für eine Rolle und was für eine Autorität er dem Mensch zugesprochen hat. Dass Jesus kam und sozusagen die sich das Recht wieder zurückgenommen hat. Wo er sozusagen als geistlich ausdrücklich über den Satan gesiegt hat. Und den Menschen, die mit ihm leben, mit seinem Geist erfüllt werden, die Autorität wieder zurückbekommen. Das ist eine ziemliche Verantwortung. Wenn du dein Leben Gott gegeben hast, dann hast du plötzlich eine Autorität wieder. Das ist ziemlich krass, oder? Ja? Haben wir das mal verstanden? Hey. Hey, Gott hat entschieden, dass auf dieser Erde nichts passiert ohne den Menschen. Das Gute ist so wie das Schlechte. Menschen sagen so oft, oh Gott, warum lässt du das zu? Frag doch mal die Menschen, warum sie das zulassen. So viel Kriege. Ja, das sind irgendwelche Deppen, die anfangen, Machtspielchen zu spielen. Das sind Menschen. So hat er aber auch dem Mensch Autorität gegeben, wirklich auch Vollmacht gegeben, eine Änderung zu bringen. Er hat dem Menschen eine Vollmacht gegeben zum Beten. Gott möchte irdische Dinge durch den Menschen bewegen. Gott möchte Dinge auf dieser Erde durch den Menschen bewegen. Das ist ein Schlüssel für Gebet. Dass wir verstehen, hey, Gott möchte dich und mich gebrauchen, dass hier etwas bewegt wird. Dass wenn wir beten, dass etwas passiert, weil er uns Vollmacht gegeben hat. Wir gehen gleich noch ein bisschen weiter, okay? Also, wir lesen dann zum Beispiel auch im Vater Unser: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, oder? Wo die Jünger fragen, Jesus, lehr uns beten. Und Jesus sagt das, ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das heißt, wir sollen den Willen Gottes herbeibeten. Hast du schon mal überlegt? Wir sollen den Willen Gottes herbeibeten. Warum sollen wir beten, Gott, dein Wille geschehe? Weil Gott sagt, er bewegt hier auf dieser Erde nichts ohne uns Menschen. Deshalb dürfen wir beten, Gott, dein Wille geschehe. Gott ist ein Gentleman. Er drängt sich uns nicht auf. Er sagt, hey, ich habe euch die Erde gegeben. Wenn ihr wollt, dass ich eingreife, dann bittet mich darum. Dann fragt mich, dann kommt zu mir. Ich möchte, dass etwas bewegt wird. Möchtet ihr auch? Schönes Zitat von Andrew Murray. Alles, was Gott gibt, ist untrennbar mit unserem Bitten verbunden. Nur durch unser Gebet wird die himmlische Kraft auf Erden freigesetzt, durch die wir als Gemeinde Christi die Welt verändern können. Hammer, oder? Das wäre so ein Satz, den man abfotografieren könnte und posten könnte. Ich möchte uns einfach heute Morgen ein bisschen mal herausfordern, um wirklich auch rauszutreten und einen Unterschied zu machen. Gott hat uns so viel zur Verfügung gestellt und er möchte, dass wir aufstehen, er möchte, dass wir beten. Selbst Jesus hat gebetet. Selbst Jesus hat seine Kraft in der Intimität mit Gott gezogen. So der Kernvers zum Thema Fürbitte. Ich möchte jetzt noch kurz auf den Begriff konkret Fürbitte auch eingehen. Da steht in Hesekiel 20, Vers 30 bis 31. Hesekiel 22, 30 bis 31. Sagt Gott, ich suchte überall nach einem, der in den Riss springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen, der in den Riss tritt. Das ist das Wort für Fürbitte, der in den Riss tritt. Gott hat jemand gesucht, der in den Riss springt. Aber ich fand keinen. Da schüttete ich die Glut meines Zorns über sie aus und gab sie dem Untergang preis. Ihr eigenes Tun ließ sich auf sie zurückfallen. Das sagte der Herr, der mächtige Gott. Ziemlich schlimm, oder? Gott sagt, hey, ich brauche euch Menschen, dass hier was passiert. Mein Wille passiert nicht nur automatisch. Wenn Gottes Wille immer automatisch passieren würde, möchte Gott, dass die Menschen errettet werden? Warum passiert es nicht, wenn Gottes Wille immer passiert? Nein, weil wir Menschen hier sind mit einer Autorität und einer Möglichkeit. Er hat uns mit einem freien Willen geschaffen und seine Autorität gegeben. Gott möchte, dass er jemanden findet, der in den Riss springt. Manchmal nur eine Person, die sagt, hey, ich mach Fürbitte für diese Stadt, dass wir hier beten für diese Kirche. Wir machen uns Gedanken über, wie wir Kirche bauen können, wie es cool sein kann, wie ich gestalten kann, dass genial wird, ja. Verbringen Stunden für Stunden für Stunden. Und wenn es dann darum geht, lass uns treffen zum Beten, da kommen die drei Komische. Ja. Und dann nach einer Viertelstunde ist so, ja, was sollen wir jetzt noch weiter beten? Jetzt haben wir es ja geschwätzt. So sagen wir es im Schwabeländle. Ja. Hey, Aber wenn wir mal verstehen, was es bedeutet zu beten, Gott sucht jemand, der in den Riss tritt. Jetzt bräuchte ich mal, komm Joni, komm mal her hier als Veranschaulichung. Das sind noch hier zwei Freunde aus Singen, die ich mitgebracht habe. Und Joy, kannst du auch gerade noch mitkommen? Wunderbar. Ey, so cool, schön, dass ihr dabei seid. Also es gibt im Hebräischen gibt's die Bedeutung so vom in den Riss treten und das sozusagen für Fürbitte. Und das jetzt müsst ihr mal machen, als ob ihr jetzt streitet. Ihr streitet, ja, so sozusagen, ihr müsst euch an. Ja, genau. Und Fürbitte ist dann der in den Riss tritt, der Streit schlichtet, der Frieden schließt zwischen den beiden. Ja. Das ist das sozusagen zwischen, Gott hat ein Problem, dass die Menschen Gott nicht ehren und Gott nicht achten. Und das macht Gott auch zornig, weil er das nicht gut findet. Und sozusagen als Fürbitte bist du der, der das verbindet und sagt, hey, und das, da wird der Streit geschlichtet und sozusagen Gottes Gnade kommt über das Ganze. Ja. Das ist die eine Bedeutung, das ist so im Hebräischen die Bedeutung. Danke, Joy, du kannst wieder runter. Und das andere aus dem Griechischen, die Bedeutung von Fürbitte, ist dieses ganz nah, jetzt muss ein bisschen runterkommen, ich bin nicht so groß, genau, ganz nah ans Ohr gehen und sagen, hey, und jetzt, komm, ich bin jetzt, aber bitte Gott, bitte, bitte bring was, bitte bewahre was, bitte mach was, bitte veränder was, ja. Sozusagen ganz nah ans Ohr gehen, wirklich eine Intimität mit Gott zu haben und dass dadurch aus dieser Intimität heraus Dinge verändert werden. Vielen Dank dir, hey, Hammer, mal einen Applaus. Ja. Das heißt, Fürbitte ist zum einen wie dieser Streit schlichten, aber zum anderen ist es auch wirklich ganz nah an Gottes Ohr zu sein, so eine liebende Beziehung zu haben mit Gott, aus einer Nähe, aus einer Intimität heraus. Und das bewegt in Gott einfach auch, dass er es liebt, etwas zu verändern dann, ja, wenn wir ihm ganz nah sind. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gebet effektiv wird, wenn wir Intimität mit Gott haben, wenn wir in einer Beziehung mit ihm wirklich leben. Und nicht nur, ah ja, ich weiß etwas über Gott, sondern ich verbringe Zeit mit meinem Vater. Ich bin mit meinem Papa Gott hier zusammen. Und es ist auch nicht nur eins, ich gehe in die Kirche und ich lese manchmal in der Bibel, weil dann weißt du nur etwas über Gott. Ja? Hier, ihr wusstet auch ein bisschen was über mich. Aber viele kennen mich nicht. Es bringt nichts, wenn wir nur etwas über jemand wissen, sondern wenn wir einander kennen. Und das bringt Kraft. Wirkliches Gebet gibt es nur in Intimität mit Gott. Und das Wichtige ist auch, wenn wir Gebetserhörungen suchen, werden wir sie nicht finden. Wenn wir Gott suchen, werden die Gebetserhörungen uns finden. Dass wir nicht aus einer selbstsüchtigen Mentalität dann wieder Gott suchen. Ich suche Kontakt mit Gott, ich baue die Beziehung mit Gott, dass er mich wieder segnet, dass er mich wieder befähigt, dass er wieder irgendwie was herbeiführt oder sowas, ja. Ganz häufig, wir haben diese egoistische Gottesbeziehung, dieser Kaugummi-Automaten-Gott, wo ich so hingehe und sage, oh Gott, ich habe gerade ein Problemchen, ich drehe ein bisschen am Rädchen, hol mir den Kaugummi raus, dass ich dann glücklich bin wieder, ja. Und wenn ich dann das nächste Problem dann habe, komme ich wieder zu Gott, oh Gott, ich bräuchte mal wieder ein bisschen was, such ein bisschen Nähe zu meinem Gott, ja. Und dann bin ich wieder weg, vollkommen egal, oh Gott, ein Problem, ich brauche mal wieder was, Gott, ich brauche ein Wünderchen, oder? Kennen wir das nicht auch, dass wir diese egoistische Gottesbeziehung haben? Dass wir diese egoistische Haltung Gott gegenüber haben, aber es geht nicht darum um uns, sondern es geht um Gott. Und es geht darum, dass er uns einfach in der Beziehung, weil da lernen wir, was für eine Identität wir haben, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Und Sohn und Tochter, der muss nichts leisten in erster Linie. Er lernt die Nähe, aber er möchte dann auch die Nähe. Und er liebt es, in der Nähe zu sein. Und ich frage mich, lieben wir es, in der Nähe Gottes zu sein? Und wenn ja, dann zeigt es sich am Alltag oder nicht. Weil wenn wir sehen, dass es wirklich im Alltag sich zeigt, dann ist es vielleicht auch so. Aber wollen wir wirklich Gott nahe sein? Das ist meine Frage. Wollen wir wirklich Gott nahe sein? So viele sagen, sie wollen. So viele sagen, wir wollen Gott nachfolgen, wir wollen mit ihm leben. Aber ist es wirklich so? Und machen wir es nur aus dem, ah Gott, dass ich in den Himmel komme, ist cool. Oder dass wir wirklich sagen, wow Gott, weil du Gott bist, weil ich dich liebe, weil ich weiß, wie groß du bist. Deshalb liebe ich dich, Gott. Ich habe gestern Abend noch so ein paar Psalmen gelesen und in den Psalmen fällt es dann so krass auf oder so dieses, wow, ich ehre Gott einfach nur, weil er Gott ist, weil er einfach crazy ist und es überwältigt mich. Aber diese überwältigende Liebe, diese überwältigende Beziehung finden wir nur, wenn wir wirklich mit ihm den Kontakt suchen, wenn wir mit ihm Kontakt bauen. Und dann schöne Frucht daraus ist dann, ja, wir bekommen Autorität im Gebet. Die Autorität kommt aus unserer Identität. Er hat sie uns gegeben. Aber nur wenn wir wirklich mit Gott laufen und verstehen, wer wir sind, wird es aktiviert. Dann lernen wir erst wirklich, was da passiert. So schön eine Geschichte letztens. Es kam ein Drogenabhängiger zu mir, war heroinabhängig. Und wir haben einfach geredet und er hat gesagt, hey, er möchte jetzt wirklich diesen Jesus kennenlernen. Aber er war völlig prall. Er war richtig high. Ich habe es gefragt, wann hast du das letzte Mal was genommen? Ja, kurz bevor er kam, hat er sich noch einen Schuss gesetzt. Und so, okay, krass. Gut, ich glaube nicht, dass diese Entscheidung gerade wirklich aus einem reinen Gewissen raus ist. Möchtest du wirklich und sowas, ja, und möchtest du auch frei werden? Weil du musst frei werden, dass du wirklich dann auch straight leben kannst. Und dann hat er gesagt, ja, er möchte wirklich auch frei werden von den Drogen. Und dann habe ich so gemerkt, dass Gott auch so wie sagt, ja, weil wenn ich Intimität mit Gott baue, sozusagen, das trägt mich den ganzen Tag durch. Und dann habe ich da einfach sofort gemerkt, wie Gott gesagt hat, hey, und jetzt, ich möchte ihn jetzt freisetzen. Und dann habe ich ihm meine Hand auf die Stirn gelegt und habe angefangen zu beten. Und er war voll, hatte richtig fette Augenringe, war einfach fertig, so wie so ein Drogi halt aussieht, ja. Und dann die Hand draufgelegt und plötzlich hat er angefangen mega zu schwitzen, so meine Hand läuft so richtig so der Schweiß und die Soße runter, ja. Ich habe gemerkt, okay, irgendwas passiert gerade, es ist nicht nur warm, ja. Und habe ich gebetet und habe irgendwann gemerkt, jetzt sagt Gott, okay, jetzt ist gut, jetzt ist durch. Und dann schaue ich ihn an, ich hatte die Augen zu währenddessen, ich habe gerne die Augen zu, dass ich irgendwie mich fokussieren kann. Und dann habe ich ihn angeschaut. Die Augenringe waren weg, er sah einfach gut aus. Seine Augen haben geglänzt, aber nicht so von den Drogen, sondern so positiv geglänzt, also so dieses von innen geglänzt. Und ich gefragt, hey und, wie geht's dir? Alter, was war das, ey? Ich fühle mich so clean. Und ich so, ja, du bist jetzt auch clean, ja? Es ist so gut und er war frei und wir haben so gut geredet. Er hat sein Leben wirklich Jesus gegeben, so Hammer. Und dann haben wir, und wirklich so aus ganzem Herzen, das war unglaublich, ja. Und dann, das ist einfach so cool, ey. Und wir hatten dann einfach noch ein bisschen Zeit verbracht zusammen. Und dann habe ich auch gesagt, hey, jetzt musst du aber wirklich auch alle Drogen, musst du jetzt loswerden, die du noch zu Hause hast. Bitte werf die weg, ja. Ich gehe mit dir jetzt nach Hause und wir werfen das weg. Und er so, ja, er wird es nachher mit seiner Frau machen. Und dann hat das dann scheint noch nicht gemacht gehabt. Und er war noch, 2 Wochen war er clean. War komplett frei, war ein anderer Mensch, ja. Und er hat die Drogen noch zu Hause liegen gehabt. Er hat die wie sein Götze noch aufgerichtet gehabt. Seinen Plan B hatte er noch bereit. Seinen Kompromiss hatte er noch dort liegen. Gott hat ein Wunder getan. Es war unglaublich. Seit 15 Jahren heroinabhängig. Noch nie ohne Drogen gewesen in der Zeit. Außer mal kurz nach einer Entgiftung. Komplett frei. 2 Wochen später höre ich plötzlich nichts mehr von ihm. Bekomme von seiner Frau mit, ja, er hat wieder angefangen, die Drogen zu nehmen, die bei ihm zu Hause waren, weil er sie nicht weggeworfen hat. Das hat mich so aufgeregt, ja. Aus einem, wo ich gemerkt habe, hey, zum einen, Gott tut diese Wunder, es passiert etwas. Aber das andere ist auch, was machen wir daraus? Ja, halten wir in unserem Leben unsere Götzen noch da? Halten wir in unserem Leben, wenn wir auch eine Begegnung mit Gott haben, halten wir unsere Götzen in unserem Leben noch aufgerichtet oder stürzen sie ein? Und beseitigen wir sie? Und beseitigen wir die Kompromisse aus unserem Leben, dass wir wirklich in der Gegenwart Gottes leben können? Ja, so häufig haben wir zum Beispiel auch eine Begegnung mit Gott. Ja, fast jeder, der nicht mitbekommt, der so sein Leben Jesus gibt, sagt so, wow, und ich war wie auf so einem Flug, ja, ich habe es gemerkt, wie Gott so da ist und alles, ja. Und dort fangen dann so viele an, ihre Kompromisse nicht aus dem Leben zu schaffen, ja. Das sind so viele Dinge, wo wir eigentlich dann noch uns immer wieder zurückkehren, wo wir den Plan B offen halten. Aber Gott möchte, dass wir es einstürzen. Gott kann eine Sache nicht und das ist an zweiter Stelle stehen. Dass wir Gott an Nummer 1 im Leben stellen, dass wir wirklich Dinge beseitigen, die uns abhalten davon. In Epheser 3, Vers 20 steht, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, Gott, der mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, ist gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Sozusagen, es ist wie, welche Kraft wirkt in uns? Wie viel Raum geben wir der Kraft Gottes in uns? Wie viel Kompromisse halten wir in unserem Leben noch? Je mehr wir ausräumen, umso mehr Raum bekommt er bei uns. Es ist einfach Nummer eins, hey, das ist mir so ein Riesenanliegen, dass wir anfangen als Christen nicht mehr nur noch Namenschristen zu sein, sondern Lebenschristen zu sein. Und das nicht bedeutet von dem, was man sozusagen an einem Christian Lifestyle, sag ich mal, den Oberflächen Lifestyle sieht, sondern von dem, was wir im Kämmerchen sehen, was wir zu Hause leben. Von dem, was wir in der Nähe mit Gott leben. Ja, natürlich Nächstenliebe, dass wir dienen, dass wir für Menschen beten, ja. Aber alles aus der Kraft, alles getankt in der Intimität mit Gott. Alles aus der Nähe mit Gott. Wie viel Zeit verbringen wir mit Gott? Zum Beispiel, ich war letztens shoppen. Ja? Wer geht gern shoppen? Ich gehe super gern shoppen. Und da habe ich Klamotten gesehen. Zum Beispiel, ja, also mit Schuhen bin ich zum Beispiel nicht so großzügig. Da, zum Beispiel Schuhe sage ich, also schauen alle auf meine Schuhe, genau. Ich passe eh nicht in viele Schuhe rein, weil meine Füße so groß sind. Aber ich gebe einfach nicht gern viel Geld für Schuhe aus. Das ist einfach sowas, ja. Das heißt, mir sind Schuhe nicht so ein hoher Wert. Ich bin nur bereit, den Preis zu zahlen für etwas, das mir auch wert ist. An unserem Leben, den Preis, den wir bereit sind zu zahlen, daran sieht man, welchen Wert dir die Sache hat. Wenn du bereit bist, einen großen Preis für Gott zu zahlen, zeigt es, dass es dir viel wert ist. Was ist eine Riesenwährung? Zeit ist unsere Riesenwährung. Zeit ist unsere Riesenwährung. Wie zeigt sich an deiner Zeit, welchen Wert Gott in deinem Leben hat? Wir wollen oft gern Gott nachfolgen, sagen, ja Gott, mein Leben soll dir gehören, aber meine Zeit nicht. Ich brauche noch meine Stunden Social Media, ich brauche mein dies und jenes. Und Gott stellen wir ganz hinten an. Das heißt, welchen Platz hat Gott? Wir sagen gerne, Gott ist Nummer eins, aber wir leben nicht Gottes Nummer eins. Aus dieser Intimität mit Gott ziehen wir alles, was wir fürs Leben brauchen. Da ziehen wir alle Freude raus. Da ziehen wir. Wir sind oft so dumm. Wir denken oft einfach nicht so weit. Das ist nicht unser menschlicher Verstand so dafür ausgelegt, für Gottes Prinzipien. Gottes Prinzip ist: hey, wenn es dir nicht so gut geht, dann liebe mich und liebe deinen Nächsten. Gottes Prinzip ist: hey, wenn du bekommen möchtest, dann werde du großzügig. Sozusagen, sei gesegnet. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Und auch in unserer Gottesbeziehung ist es einfach so, hey, lass uns das wirklich leben, hey. Dass wir anfangen, wirklich Gott von ganzem Herzen zu suchen. Dass wir wirklich mit ihm die Zeit suchen, hey. Und es lernen zu beten, dass wir lernen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und es ist auch nicht nur, sozusagen auch Gebet ist ja unterschiedlich. Es ist zum einen Fürbitte tun, aber auch einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Wie können wir mal in der Gegenwart Gottes verweilen? Sagen, ich kann das nicht so lang. Man kann eine Stunde vor Facebook sitzen. Man kann anderthalb Stunden einen Film schauen, der geht im Flug. Und es ist eben genau das. Gebet beginnt mit einer Pflicht. Es führt zu einer Disziplin und dann wird es zu einer Freude. Aber wir müssen anfangen, sozusagen, dass wir verstehen, es ist eine Pflicht. Das, was so relevant für unser Leben ist, ist wie unser Treibstoff. Dann, dass wir es zu einer Disziplin machen, wo ich sage, und ich lasse mich nicht von meiner Lust leiten, sondern ich lasse mich von meiner Entscheidung leiten, mein Leben gehört Gott. Und dann wird es zu einer Freude. Das erlebe ich immer mehr und immer mehr. Je mehr ich Zeit im Gebet verbringe, umso mehr Leidenschaft bekomme ich im Gebet. Umso mehr entwickelt sich das in meinem Leben einfach, dass ich sage, wow, ist so cool, ich freue mich so und ich kann manchmal dann gar nicht mehr genug haben. Dann vergeht mal eine Stunde, kann man zwei oder drei Stunden beten, es passiert einfach. Und es ist nichts mit Gabe des Gebets oder irgendwas, ich habe die definitiv nicht, ich musste die hart erkämpfen. Ja? Beim Gebet gilt nicht der Satz, bloß nicht übertreiben. Beim Gebet zählt es nicht, bloß nicht übertreiben. Es gibt Leute, die sagen, oh, übertreib nicht so mit dem Beten oder sowas, mit der Gegenwart Gottes oder sowas. Nee, hey, beim Gebet heißt, come on, übertreib, Leute. Lass uns übertreiben, lass uns wirklich den Himmel auf die Erde holen. Lass uns einstehen, dass etwas hier passiert. Hey, wenn wir uns wünschen, dass hier wirklich etwas passiert, wenn unser Anliegen wirklich ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass Durchbrüche passieren, müssen wir anfangen, eine betende Kirche zu werden. Müssen wir anfangen, was zu verändern. Hey, come on, Leute. Hey, dass wir anfangen, wirklich auch zu beten für die Nachbarn, für die Freunde, für die Arbeitskollegen, für die Stadt, für den Bürgermeister. Hey, dann sehen wir einfach, was passiert. Hey. Und es ist so schön. Ich liebe es einfach so zu sehen, wenn Gott Wunder tut, wenn Gott Dinge bringt, weil wir gebetet haben. Hey. Und Gott möchte. Wir haben hier in Johannes 14 steht, Vers 12 und folgende. Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Ihr dürft in meinem Namen um alles bitten und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt in meinem Namen, ich werde es tun. Lass uns das annehmen. Lass uns beten in Jesu Namen. Lass uns beten, dass hier etwas passiert. Lass uns beten, dass Durchbrüche passieren. Lass uns beten, dass Menschen Jesus kennenlernen. Lass uns beten, dass der Heilige Geist kommt, dass Wunder passieren. Hey, come on. Hey, wir sind nicht geboren und wir sind nicht wiedergeboren als Christen, um einen lauen Lebensstil zu führen, sondern wir sind hier, um eine Welt zu verändern, um eine Stadt und eine Gegend zu verändern. Und das ist nicht irgendein naives Gelaber, das ist eine Realität. Wenn wir anfangen einzustehen in das, was Gott uns versprochen hat, dann heißt es yes und es passiert. Jesus hat mit 12 Leuten die Welt verändert. Was kann hier passieren mit diesem Haufen? Come on, ey. Yes, ey. Ey, wir wissen, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ohne Gebet ist alles nichts. Lass uns das nicht nur als eine Floskel machen, nicht nur als eine Tradition, sondern als eine Priorität. Als eine Priorität im Leben, ja? Come on, lass uns zusammen aufstehen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zum Thema Gebet und ermutigt sein, dass ihr sagt, yes, und ich möchte anfangen zu beten. Und wenn du es noch nicht weißt, wie du betest, dann lerne zu beten. Dann geh mit Leuten zusammen, von denen du beten lernst, ja? Die dir erklären, hey, wie kannst du im Gebet sein? Ich habe letztens eine Serie auch bei uns gemacht über das Thema Gebet. Und da habe ich auch eine Celebration gemacht, wie überlebe ich eine Stunde Gebet? Und wir haben einfach eine Stunde in der Celebration gebetet, auf verschiedene Arten und Weisen. Hey, wir können kreativ werden, wir können Gott suchen, einfach Gegenwart Gottes suchen, yes? Und es ist so Hammer. Wenn wir mal in der Gegenwart Gottes sind, gibt es nichts Besseres, ja? Da zählt wie Raum und Zeit nicht mehr. Oh mein Gott, wir sind einfach da und fühlen uns so geborgen. Lass uns die Augen schließen. Yes, Vater, ich danke dir, dass du so gut bist. Und ich danke dir, dass du uns hierher gestellt hast mit deiner Autorität. Und ich danke dir, dass deine Liebe so unendlich groß ist, dass du uns befähigen möchtest und dass du uns befähigen möchtest, etwas zu verändern in dieser Welt. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen hier was wachrütteln möchtest, dass wir anfangen zu beten, dass wir anfangen, etwas zu verändern, dass wir anfangen, wirklich etwas zu tragen, dass wir anfangen, deine Gegenwart zu suchen, bei dir zu sein. Herr, einfach dich zu lieben. Dass du dich als Priorität setzen, dass uns nichts lahmlegen kann, Herr. Und ich bete einfach, Herr, wir tun Buße, wo wir so viele Dinge gemacht haben und nicht gebetet haben. Wo wir so viele Dinge aus eigener Kraft gemacht haben und nur gesagt, das Mensch hätte nur ein kleines bisschen meine Kraft gebraucht und es wäre gelaufen. Herr, ich bete und ich setze es frei über diese Kirche, dass eine betende Kirche wird, dass ein Hunger wird zu beten, Herr. Und dass hier nicht nur eine Person ist, die in den Riss tritt, sondern viele, die in den Riss treten. Und Herr, was verändern und Veränderung bringen, Herr. Und ich bete, dass wenn ich vielleicht nächstes Jahr wiederkomme, dass sie sehen, dass die Kirche sich verdoppelt hat, weil so viele Leute dich kennengelernt haben, weil wir angefangen haben zu beten. Herr, ich danke dir, dass du gut bist. Komm du mit deinem Heiligen Geist, erfülle du diesen Raum, erfülle du uns, send uns mit dem Feuer nach Hause, dass wir morgen leben, dich zu ehren, nicht uns zu ehren, sondern dir zu ehren. Danke dir, Jesus, in Jesus' Name. Amen. Amen. Hey, so gut. Come on.
Hast du den Podcast angehört? Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.